This country was built on a distinctly American work ethic. But today, work is in trouble. We've outsourced most of our manufacturing to other countries, sending away good jobs and diminishing our capability to make things. American Giant is pushing back against that tide. They make the kind of high-quality clothing staples you need for a comfortable, stylish, and active summer wardrobe. Like vintage-style tees, tough tank tops, breathable polos, lightweight sweatshirts, shorts, and so much more. All made right here in the USA. From growing the cotton to adding the final touches. So when you buy American Giant, you create jobs for seamsters, cutters, and factory workers in towns and cities across the United States. And it's about more than an income. Jobs bring pride, purpose. They stitch people together. Support America's workers and get 20% off your first order at American-Giant.com with promo code STAPLE20. That's 20% off your first order at American-Giant.com, code STAPLE20.
Fall into big savings, all in the Kroger app. Get packs of juicy red, green, black, or tri-color variety seedless grapes for $3.99 each. Then get tender boneless chuck roast or steaks for $4.99 a pound, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger, less than 5 miles away. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Es gibt einige wundervolle Dinge, die eine gute Gamescom für mich ausmachen. Der obligatorische Hotdog-Stand, Pyramid Head Cosplays und auch die Anwesenheit meiner beiden Gäste, die nicht nur seit Jahren zum Inventar der Gamescom gehören, sondern auch die deutsche Spielebranche geprägt haben wie kaum jemand anderes. Außerdem sind sie zum Glück, wie ich gehört habe, aus geheimer Quelle Loriot-Fans, denn eigentlich traue ich niemandem, der nicht Loriot zu schätzen weiß. Herzlich willkommen, Jenny und Björn Pankratz. Schön, dass ihr da seid.
Hallo.
Dankeschön, hallo.
Schönen guten Tag. Vielen Dank.
Völlig zu Recht Applaus. Ich darf außerdem noch einen Ehrengast heute begrüßen, der normalerweise eher mit so Dingen wie ausschweifenden Batman-Filmanalysen in Verbindung gebracht wird. Aber er ist tatsächlich so ein großer Fan von Piranha Bytes, dass er es sich nicht nehmen lassen wollte, heute hier zu sein. Marco von Nerdkultur, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Danke, danke. Wir haben uns so kennengelernt, weil ich so ein großer Fan von euch bin und ihr ein Foto mit mir gemacht habt.
Ja.
So mein Fanboy-Moment hier auf der Gamescom. Das werde ich nie vergessen.
Ich bin auch ein großer Fan von dir. Und dann, okay, nein, ich bin euer Fan. Nein, ist unser Fan. Ja, das war schon lustig.
Funny, because it's true. Es war wirklich genau so.
Ja.
Also, da stand Jenny bei mir an einem Minecraft-Stand. Also, ja, also für eine Freundin brauche ich ein Autogramm. Ich weiß nicht, jetzt haben wir nie aufgelöst, ob es diese Freundin überhaupt gibt. Und dann sehe ich, wie sie sich umdreht und geht zu Björn. Und ich denke so, also erstens habe ich den Typ schon mal in einem Videospiel gesehen. Aber zweitens hat er ein Videospiel gemacht, das ich unglaublich liebe. Und da habe ich so gemeint, ich bin doch, warte mal, seid ihr Fans von mir? Ich bin Fan von euch. Und dann, ja, seitdem kennen wir uns. Und ich bin so gerne hier deswegen.
Es gibt es tatsächlich in euch gesetzt, um für ein bisschen Ruhe zu sorgen. Sonst wäre das hier ein einziger Fan-Moment von links nach rechts. Ich wurde so ein bisschen als Schiedsrichter in die Mitte gesetzt wahrscheinlich.
Ja, genau.
Nein, ich bin auch Fan von euch allen tatsächlich. Eigentlich bringe ich überhaupt keine Ruhe rein. Es bringt gar nichts. Ich freue mich sehr, dass wir heute hier zusammensitzen. Und wir können über ein paar verschiedene Dinge sprechen, weil viel bei euch passiert ist in den letzten Monaten. Viel Gutes, viel Schlechtes. Natürlich haben es alle mitbekommen, dass Piranha Bytes, das eigentlich viele, viele Jahre euer Baby war, von der aktuellen Krise, könnte man ja doch eindeutig sagen, in der Spieleindustrie betroffen war. Die gute Nachricht ist aber, was ihr auch gerade erst kürzlich angekündigt habt, dass ihr zu zweit weitermachen wollt mit Spielen. Und ihr habt jetzt ganz offiziell schon euer neues Studio angekündigt, PTED Studio. Und seid da auch schon super aktiv auf YouTube, unter anderem auf Social Media, so ein bisschen zu erzählen, was ihr macht. Wo ist denn bei euch gerade der Stand mit dem neuen Studio?
Ja, das war verrückt, denn wir haben lange überlegt, was sollen wir machen. Es gab aus unserer Sicht zwei Möglichkeiten. Entweder wir lassen uns irgendwo bei einem großen Studio anstellen oder wir versuchen es nochmal ganz klein von vorne, weil dieser Double-A-Sektor momentan unglaublich schwierig ist. Tausende Entwickler momentan ihren Job verlieren und die Schere ganz krass aufgeht.
Ja.
Und in diesem Zuge haben wir dann gedacht, wir haben noch so viele Ideen. In der Krise muss man investieren, dann versuchen wir es doch nochmal von vorne. Und wir haben letzte Woche tatsächlich unseren Handelsregisterauszug gekriegt. Wir sind ganz verrückt, nicht als also über Pitet Studio hier, sondern als Piranha Bytes Geschichte war, da waren wir quasi firmenlos und hatten überhaupt gar keine Möglichkeit, wir waren nicht mal mehr Fachbesucher. Und dann haben wir gedacht, wie kommen wir denn jetzt auf die Gamescom? Ja, dann werden wir halt Verbandsmitglied und sind dann beim Games Ahead Verband eingestiegen. Das ist so ein kleiner Verband in Rheinland-Pfalz, der Indies fördert. Mhm. Und die kannten wir schon ganz lange. Wir kennen auch ganz viele Indies, sind da ein bisschen als Mentoren unterwegs. Die machen richtig schöne Spiele, auch hier in der Indie-Arena. Und ja, darüber haben wir dann gesagt, da gehen wir mit als Aussteller einfach auf die Gamescom. Und ja, jetzt hätten wir es tatsächlich auch mit dem eigenen Studio gekonnt. Hat also alles gepasst. Wir sind da sehr glücklich drüber.
Also das ist ja auch verrückt. Das ist ein bisschen, als würde man Geoff Keighley nicht auf die Gamescom lassen. Als müsste der sich irgendwie bei einem Verband anmelden, um hier noch Tickets zu bekommen.
Ja, wir hätten wahrscheinlich auch noch andere Sachen probieren können, aber das war für uns irgendwie der einfachste, schnelle Weg irgendwie dahin.
Ja. Ihr habt gesagt, ihr könnt sogar schon ein bisschen was anteasen, was euer neues Spiel angeht. Und ich habe schon erwähnt, ihr zeigt auf YouTube, macht ihr viele Q&As gerade und erzählt schon ein bisschen was. Und ihr habt auf Social Media zum Beispiel auch schon Spiele gezeigt, die euch inspirieren für die Zukunft. Was könnt ihr denn schon anteasen?
Naja, also wir haben ja früher sehr viele große Spiele gemacht. Ne? Und in diesem Sinne, wie wir damals Spiele gemacht haben, wollen wir auch gerne weitermachen. Das heißt, die Stärken, die uns ausgemacht haben, aber nur dann halt alles ein bisschen kleiner. Das heißt, jedes Feature ist halt mehr Indie als vorher. Ja? Und naja gut, ich habe mir jetzt die letzten Monate die Unreal Engine unter die Schädeldecke gekloppt, habe mir das alles angeguckt, wie das da funktioniert und so. Ja. Und ein ganz wichtiges Element ist natürlich Dialogsystem unserer Spiele gewesen. Das musste ich erstmal irgendwie hinkriegen. Dann Item-Handling ist fürchterlich. Ja? Also dieses, was mit Items ist und mit Inventar und sowas, das ist immer ziemlich tricky. Und ich glaube, ich hätte mich auch nicht hier hingetraut und gesagt, okay, wir machen weiter, wenn ich nicht so einen Status erreicht hätte, ja, wo ich sage, okay, da glaube ich jetzt dran. Wir arbeiten an einem Prototypen, den wir jetzt irgendwie im Laufe des nächsten Jahres dann auch tatsächlich dann noch zeigen wollen. Ja. Und der Plan ist, nächstes Jahr hier auf der Gamescom das dann auch den Menschen zu zeigen, dass man es dann zocken kann. Ja. Das ist der grobe Plan. Ob der aufgeht, das werden wir dann sehen. Ja. Und auch wie viele Leute wir dann naja, auch vielleicht anwachsen oder wie viele Leute man braucht, wo wir wirklich Hilfe brauchen an der Stelle. Das wird sich jetzt die nächste Zeit rauskristallisieren. Das Spiel, das wird eine Mischung sein, wie ich schon sagte, Action, Roleplaying, Adventure-Ding irgendwie. Indiana Jones, Tempel des Todes meets Robot-Fantasy-Setting, irgendwie sowas in der Art. Mit Gesellschaftsstrukturen, sagt er ja, Dialoge, Quest-System. So, das, was man von uns eigentlich so kennt, nur halt alles so ein bisschen kleiner und kompakter. Ja. Mhm.
Ihr habt ja auch schon erzählt auf eurem Kanal, dass es ja ganz logisch ist, wenn man dann die Entwicklung verkleinert, dass man dann auf viele Dinge verzichten muss, die man vielleicht vorher hatte, wenn man entweder generell mit mehr Budget gearbeitet hat oder eben auch einen Publisher hinter sich hatte. Und es gibt ja trotzdem sicher Dinge, auf die ihr auf gar keinen Fall verzichten wollt, wo ihr sagt, das macht trotzdem unbedingt unseren Kern aus und das sind die Art Spiele, die wir lieben, abseits davon, dass es immer Rollenspiele sind. Gibt es da irgendwie Kleinigkeiten, wo ihr sagt, das macht uns einfach aus und damit werden wir nicht aufhören, da werden wir keine Abstriche machen?
Eine Menge. Also nebst des Settings, was uns einfach nahe ist, sind das so Dinge, wir haben gesagt, die Chance in diesem in dieser Indie-Idee ist es, etwas wieder so puristisch zu machen. Wir lieben dieses Puristische. Es gibt viele, die lieben das nicht. Die möchten gerne irgendwelchen Pöppeln folgen und möchten irgendwie gerne, dass das alles klickibunti ist und so. Aber was wir eigentlich total schön finden, ist dieses, du bist eine Spielfigur, die in eine Situation geworfen wird und dann überlegen muss, was mache ich denn als nächstes? Und der Spieler, der einem Pöppel folgt, ist ja nicht ich. Aber wenn ich so tue, als wäre ich die Spielerfigur und mir überlegen darf, was würde ich denn in der Situation tun? Würde ich jetzt wirklich in diesen spinnwebverwebten Gang gehen, wo irgend so ein Grunzgeräusch rauskommt? Oder würde ich nicht lieber versuchen, irgendwie den etwas helleren Gang zu wählen? Oder wenn da hinten so ein Vieh steht, ja, was irgendwie sabbernd und wabernd auf mich wartet, muss ich da jetzt mit meiner heißen Nadel wirklich versuchen, das umzuhauen? Oder würde ich nicht lieber versuchen, mich erstmal irgendwie ein bisschen besser auszurüsten? Darfst du wählen. Und das ist aber das, was es ausmacht. Also den Spieler dazu zu bringen, sich zu überlegen, Was möchte ich denn jetzt eigentlich? Wie finde ich meinen Weg? Wir haben ein bisschen mehr Adventure drin, wir machen ein bisschen mehr Experimente, dass man seine Umgebung vielleicht erstmal explort und überlegt, was kriege ich denn überhaupt für Ressourcen, die mir in der Situation helfen, ein paar Rätsel. Und das dann einzubauen mit in diesem Rollenspiel-Ding, in kompakt, in intensiv, in immersiv. Und das ist das, was wir uns so vorstellen.
Ja.
Alles, was du gerade gesagt hast, ne, ist ja einer der Gründe, warum ich Gothic 1 bis heute so liebe. Ich gehöre zu den wenigen, die Gothic 1 noch mehr lieben als den zweiten Teil. Weil dieses Kompakte, du bist in so einer kleinen Welt, die gleichzeitig so offen ist. Dieses Gefühl, okay, habe ich jetzt alle Quests abgehakt, habe ich alle Items, die ich brauche, bevor ich jetzt den langen Marsch ins nächste Lager gehe. Obwohl das ja in Wirklichkeit so kompakt ist. Aber du wirst halt die ganze Zeit vor diese existenziellen Entscheidungen als ein kleiner Charakter in einer kleinen Open World, damit wirst du konfrontiert. Ist das etwas, ist das die Richtung, in die ihr euch bewegen wollt?
Absolut,
dass es
ja
kleine Open World ist, weil ich habe das Wort Open World, glaube ich, nicht gehört. Aber also, das ist eure Stärke.
Ja, das stimmt schon. Also was wir auf jeden Fall machen werden, ist, das kompakter zu machen. Mehr Purismus, hat sie gerade schon gesagt. Und wir sind in den letzten Spielen sehr groß geworden.
Ja.
Ja, das heißt, Elex 2 zum Beispiel war sehr, sehr groß. Ich weiß nicht, ob jetzt Elex 1 noch größer war. Also ich glaube, die taten sich nicht viel. Und
wirkt alles größer.
Genau, ne? Und das ist halt irgendwie so, da ist das schon schwierig, das Pacing tatsächlich aufrecht zu erhalten und so weiter. Und mit so einem großen Team, wir waren am Ende 35 Leute, kriegt man natürlich auch schon eine Menge Content rein und so weiter. Und mit einem kleinen Team ist das halt irgendwie alles schon ein bisschen kleiner und so weiter. Und deswegen finde ich das auch sehr reizvoll, auch tatsächlich mal wieder ein bisschen kleiner zu denken und diese Sachen so, sag ich mal, runterzudampfen, dichter zu machen, ne? Weil so eine Open-World-Geschichte ist halt so ein Ding, da musst du halt auch irgendwie die Pläne der Langeweile ertragen, häufig so, ne? Und diese ganzen langen Wege und so weiter, ne? Macht man auch gerne, wenn man weiß, wofür man es macht, dass man nicht irgendwie, warum mache ich das hier eigentlich und so, aber trotzdem ist es doch schon schöner, wenn das Spiel kompakter ist.
Ne? Aber von wie kompakt reden wir, weil man assoziiert euch einfach mit Third-Person-Spielen und Third-Person-Open-World ist, klingt für mich immer nach einer riesen Arbeit.
Ja.
Wollt ihr an der Stelle auch zurückschrauben, dass ihr sagt, es gibt so tolle Open-World-Spiele, die aus der ISO-Perspektive zum Beispiel funktionieren? Ist das für euch etwas, also spielt die Perspektive schon eine Rolle?
Absolut, ja.
Und habt ihr euch entschieden und könnt ihr sagen, wie ihr euch entschieden habt?
Nein, möchte ich noch nicht sagen, aber ich kann was andeuten. Ich kann sagen, die menschlichen Bewegungen.
Ja.
Gesichtsmimik, ja. Animationen. Das ist etwas, was am meisten kritisiert wird bei Spielen.
Ja.
Das ist etwas, was immer realistischer wird und immer wichtiger wird, wenn man jetzt irgendwie so eine semi-realistische Grafik macht und nicht total stilisierten Comic. Ja? Und das reduzieren wir auf ein Minimum, weil ich glaube, das ist so ein Ding, das können andere besser.
Das kann man ja oft über den Grafikstil regulieren.
Ja, genau.
Also habt ihr da dann auch Ideen, wie ihr den Grafikstil reguliert?
Vielleicht kann man da einen Hint geben. Wir haben schon einen ersten Screenshot veröffentlicht. Ja. Und zwar überall.
Oh.
Und keinem ist es aufgefallen.
Ich wollte gerade sagen, habe ich was verpasst?
Marco holt gleich sein Handy raus.
Ja, wir haben so einen Banner zum Beispiel auf unseren Social Media Dings. So, da ist auch schon so ein bisschen angedeutet. Da liegt so ein Indiana Jones Hut, da ist so ein Totenkopf drauf und so weiter. Und da kann man schon so ungefähr erahnen, worauf es hinaus will. Es ist nicht ganz comicartig, es ist aber auch nicht ganz fotorealistisch. Es ist halt so eine Mischung.
No? Mein Gott, was hier heute alles enthüllt wird, das ist ja fantastisch. Das ist ja viel mehr, als ich mir erhofft habe.
Ich finde das gar nicht so comicartig. Ich finde das ziemlich nice aus. Also ziemlich schön, ja. Realistisch aus.
Ja, das ist auch die Unreal Engine. Also,
sieht man das irgendwie? Ich kann es mal versuchen.
Eine ganze Menge.
Aber ihr könnt das jetzt alle bei Pithead in Twitter, könnt ihr das jetzt nachschauen.
Ja.
Genau.
Das ist tatsächlich mir entgangen.
Oh,
und ihr habt ja jetzt auch eine ganze Videoreihe gestartet. Das heißt, ihr seid ja super transparent mit eurer Entwicklung, wie man das ja von vielen Indie-Entwicklern kennt.
Ja, wir bemühen uns. Also man muss ein bisschen unterscheiden. Wir versuchen jetzt, das ist die Resonanz. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle an alle, die das mitgemacht haben. Für ein Announcement ist riesig für uns und wir hätten damit nicht gerechnet mit so viel Resonanz. Und das ist wirklich großartig, dass wir das überhaupt auf diesem Wege machen können. Auf der anderen Seite ist es so, wir haben nur aus unserer Erfahrung heraus, und Björn macht das jetzt ein Vierteljahrhundert und ich immerhin 15 Jahre lang, wir haben eine Chance, einen ersten guten Eindruck zu machen mit dem Ding. Und jetzt irgendwie so im Kleinen das zu zerreden, ist sehr schwierig. Wenn wir dann das Announcement machen und das passt nicht, dann haben die Leute entweder, also entweder die Leute haben gesagt, boah, ich habe jetzt Bock drauf, oder die Leute sagen, ach so, nö, dann doch nicht. Und das ist das, was wir jetzt quasi vorbereiten. Und darum sind wir so ein bisschen, wir erzählen ganz viel, was wir so denken und wie wir arbeiten und wie wir Sachen empfinden, um die Leute daran teilhaben zu lassen, ohne dass wir das Spiel schon zeigen, weil wir gerne den Prototypen so weit haben wollen, dass die Leute auch sagen, ach, so ist das gemeint. Alles klar, ich kann mir was darunter vorstellen. Deswegen möchten wir am liebsten so einen kleinen Gameplay-Trailer bauen, der genau das zeigt, was es auch sein soll. Und dann sagen wir Leuten so, das ist das, was wir uns vorstellen, das ist das, was wir leisten können. Und dann können wir jetzt irgendwie damit weiter diskutieren und dann quasi im neuen Jahr dann sagen, jetzt zeigen wir euch auch mehr vom Spiel und gucken mal, wie euch das gefällt. Oder wir gehen auf so eine Messe und ihr könnt das mal anzocken und sagt uns dann, was funktioniert gut, was habt ihr nicht gerafft oder was weiß ich. Und dann können wir dann nochmal nachholen. Aber dieses erste Announcement ist für jemanden, der klein ist, das sind wir jetzt nochmal wieder, unglaublich wichtig, damit wir überhaupt Sichtbarkeit haben. Und das, darum machen wir das so ein bisschen zweischneidig.
Ist mal so rein aus konzeptioneller Sicht, wenn ihr das so beschreibt, klingt es ja eigentlich auch nach einer sehr spannenden Angelegenheit, nochmal irgendwie back to the roots zu gehen und zu sagen, was sind die Sachen, die ich wirklich unbedingt weiterhin machen möchte? Was sind die Dinge, die uns ursprünglich mal ausgezeichnet haben? Wenn ihr zum Beispiel sagt, ja, Open World hat uns ausgezeichnet, aber es war auch nicht immer leicht, irgendwie diese, wenn sie dann immer größer wurden, halt die Zwischenbereiche zu füllen, gerade im AA-Bereich. Lernt ihr da nochmal neue Dinge über euch selbst jetzt während der Konzeptionierung?
Wir können vor allem freier aufspielen. Wir möchten mutiger sein an einigen Stellen, als wir es in der Vergangenheit gemacht haben. Piranha Bytes hat eine große Tradition. Ne? Mhm. Und ich selber rede mit Menschen, die auch mir sehr viele Fragen stellen, wie wir früher gemacht haben bei Gothic und so. Und viele Sachen, die haben die Menschen tatsächlich irgendwie so eingeatmet und können die reproduzieren und wissen einfach unheimlich Bescheid über diese Welten, die wir früher gemacht haben. Und wir selber zwischen den Charakteren, womit sich diese Menschen beschäftigen und denen, die wir aktuell gemacht haben, sind ungefähr 1000 Charaktere, die ich geschrieben habe. So, ja, also gefühlt. Ja. Vielleicht sind es 500, irgend sowas. Ja. Und das ist natürlich schon so eine Sache, da verliert man auch so ein bisschen, sag ich mal, den Überblick und diese konkreten Sachen, die Menschen beschäftigen. Das heißt, man muss sich erstmal wieder darauf konzentrieren, worauf kommt es denn wirklich an? Was ist denn wirklich der Spielspaß bei der ganzen Sache? Wie ist das Pacing so? Ne? Womit beschäftige ich mich? Dass eine Goldmünze auch wirklich was wert ist, wo man sagt, okay, boah, ich habe eine Goldmünze gefunden und ich höre noch eine und noch eine. Ja, 50.000 Goldmünzen und ich kann mir nichts dafür kaufen. So, ja? Ich glaube, das ist wichtig. Ja, dass man auch tatsächlich Sachen findet oder Items findet, wo man sich darüber freut, wenn man sie gefunden hat. So, ne? Und das macht momentan Spaß. Ja, das ist tatsächlich so, ja.
Das ist ja auch eine großen Stärken, finde ich, dieses Environmental Storytelling, auch durch Items. Wir hatten vorgestern hier im Thing-Stream hatten wir Kai Rosenkranz, euren alten Kollaborateur von Gothic 1. Und er hat mit uns zusammen Gameplay gesichtet von Gothic 1 Remake.
Ja.
Und es gab eine ganz kleine Stelle, wo ich gesehen habe, dass sowohl er glücklich war, als ich glücklich war, der Stream glücklich war und alle, die anwesend waren, glücklich waren, als man Münzen aufgehoben hat und festgestellt hat, ist ja eigentlich nur Schrott. Siehst du, es ist auch als Junk gekennzeichnet im Inventar, weil die Währung in dieser Welt ist natürlich das Erz.
Ja, genau. Ja.
Und es ist dieses kleine bisschen Environmental Storytelling, dieses schöne Modewort, das ihr schon vor 25 Jahren da reingesteckt habt. Und das ist halt das, was wir von dir erwarten. Das ist halt dieses Storytelling schon in deinem Inventar ist.
Ja, genau. Genau. Da kommt es auch drauf an.
Genau, richtig. Das Thema kommt auch immer noch total gut an. Ne? Wir hatten das letztens auch auf YouTube erzählt. Irgendwie. Unser Sohn, der ist jetzt 12 Jahre alt, der läuft jetzt momentan mit dieser Gothic-Kette da rum, die Björn auch schon seit Ewigkeiten trägt. Und ja, du auch. Und das ist halt, der hat jetzt Gothic durchgespielt auf der Switch, spielt jetzt gerade Gothic 2. Und das ist nach wie vor auch für so einen 12-Jährigen, obwohl er in einer völlig anderen Generation ist, total. Das packt den sofort und zieht den rein. Ja. Also dieses irgendwie, wenn du die Leute fragst irgendwie, ja, was war denn an Gothic so geil? Dann sagen die sowas wie, ja, die Atmosphäre. Und was ist das denn, Atmosphäre? Ja, was macht das denn aus? Warum ist das denn so geil gewesen? Ne? Das ist so eine Mischung aus ganz vielen Sachen. Das Pacing stimmt einfach, so die Größe, was du vorhin gesagt hast und so. Und das hat den auch sofort gepackt. Und der ist jetzt, obwohl er noch so klein ist, irgendwie gibt er uns jetzt zum Beispiel auch Feedback, darf ab und zu mal gucken, was wir jetzt so Neues machen und das so mitbeurteilen. Und das ist eine ganz schöne Sache, die wir als alte Hasen, sag ich jetzt mal, die das Ganze trotzdem noch mitbelebt irgendwie so.
Das Wesentliche ist halt, das ist die Immersion, die dieses Spiel erzeugt beim Spieler. Ja? Du bist dieser Typ. Du bist der namenlose Held. Du machst das alles, weil du irgendwie ein paar Erzbrocken irgendwie den Leuten aus den Knochen leihen möchtest. Ja. So, ja? Und das kommt einfach gut rüber. Das ist tatsächlich wirklich toll gemacht. Ja.
Aber was aber auch eine große Stärke war, es war ja ein Spiel voller Entscheidungsfreiheit.
Ja.
Und in vielen anderen Spielen erwarten wir, wenn diese Entscheidungsfreiheit auch in den Dialogen besteht, dass da am besten noch in Klammer Gut und Böse dran steht, damit wir auch verstehen, was wir da eigentlich sagen. Weil wir lösen ja ganz klare Spielmechaniken damit aus. Eine große Stärke vom namenlosen Held war immer, er konnte böse oder gute Dinge tun. Er bewegte sich damit aber gleichzeitig irgendwie in so einem Graubereich eines, ich sag mal Han Solo, in diesem Graubereich, und es hat nie die Immersion gebrochen. Ich wusste, egal was er sagt, irgendwie passt es zu der Figur, die ich gerade mit kreiere, weil sie ist ja namenlos, irgendwie identifiziere ich mich damit. Gleichzeitig hat sie so eine markante Stimme, so eine markante Art zu sprechen. So schnippisch in den Antworten, wie ich es jetzt nicht wäre. Das heißt, ich habe eine Faszination für diese Figur.
Wir hatten eine ganz klare Guideline dafür, wie wir Dialoge schreiben von diesem Typen, dem namenlosen Helden. Und das ist Clint Eastwood. Ne? Also, was würde Clint Eastwood sagen da drauf? So, ne? Auf diese, der immer schön wortkarg, immer fragend und, ne? Also in seinen Western so. Ne? Das war immer so unsere Guideline.
Ja. Nichts von sich preisgeben.
Genau.
Richtig. Nichts von sich preisgeben. Ja.
Er macht auch keinen Witz, ne? Normalerweise nicht. Höchstens ironisch, sarkastisch darauf antworten, ach was, keine Ahnung, irgendwie, verstehe, solche Dinge, ja. Und das war so unsere, damit haben wir uns immer durchgehangelt, so diese Figur.
Was ihr da beschreibt mit, dass es eigentlich gar nicht so leicht ist zu erklären, was das alles ausmacht, was Gothic überhaupt, was die Faszination ausmacht. Ich glaube, das merken wir auch irgendwie so oft, zum Beispiel bei GameStar, weil wir haben ja nun schon zig Reports über Gothic geschrieben, über euch, über die Entwicklung, über die verschiedenen Teile, über die Geschichte. Und wir haben irgendwie so oft versucht zu erklären und manchmal ist es irgendwie gelungen, auch teilweise zu erklären, was diese unfassbare Faszination, diesen Spark ausmacht seit so vielen Jahren für so viele Menschen. Und ich glaube tatsächlich, ein Teil ist auch einfach eure Persönlichkeit, die da mit drin steckt, die man irgendwie nicht ganz erklären oder greifen kann immer. Weil wenn ich zum Beispiel hier schaue, was sich schon wieder für eine kleine Traube gebildet hat, euch zuzuschauen, irgendwie, ihr zieht einfach die Leute an und ich finde das total schön. Und deswegen glaube ich auch, dass man das in eurem neuen Spiel, was auch immer es wird, wir werden ja noch mehr darüber hören, wieder irgendwie spüren wird. Und darauf freue ich mich sehr. Und ich kann empfehlen, dass ihr alle, wenn ihr supporten wollt, auf jeden Fall wahrscheinlich euch auf Social Media und auf YouTube folgt und Fragen stellt und interessiert bleibt und verfolgt, was ihr weiter ankündigt, oder?
Ja, total gerne. Wir würden uns mega darüber freuen. Wir versuchen auch, alle Fragen abzuarbeiten. Wir machen irgendwie pro Monat 1 bis 2 Q&A-Folgen, wo wir dann gucken, was haben die Leute im Discord gefragt, was haben die Leute unter dem YouTube-Kanal gefragt, irgendwie, dass wir versuchen, dem hinterherzukommen. Es wird auch viel wiederholt. Also wir haben auch so eine FAQ, die könnt ihr euch gerne mal durchlesen, bei den Sachen, die wir halt schon verraten können. Und wir bemühen uns, da hinterherzukommen, da dem gerecht zu werden. Und wir hoffen natürlich dann auch, dass euch das Announcement, wenn es dann soweit ist, gefällt.
Ich kann nur sagen, nächstes Jahr, vor genau 10 Jahren, habt ihr bei mir am Stand gestanden, hier auf der Gamescom. Und ich verspreche euch, nächstes Jahr stehe ich bei euch am Stand. Und bestimmt viele hier von euch auch.
Vielen
Deswegen
Dank.
Vielen, vielen Dank.
Ja, danke schön.
Ja, danke.
Danke.
Dankeschön.
Here in America, work is in trouble. We've offshored our manufacturing, sent away good jobs, and lost so much ability to make things. American Giant is pushing back against that tide. They make high-quality clothing for a summer wardrobe you'll love, all made right here in the USA. Support America's workers and get 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20. That's 20% off your first order at American-Giant.com, code STAPLE20.